pero ya no. Jetzt. So, jetzt bin ich richtig. Einen schönen guten Morgen. Es ist wirklich schön mit den Kindern heute und den Liedern. So fröhliche Stimmung, das macht mir richtig Freude. Und es ist auch schön, dass ich heute hier stehen kann und Gottes Wort verkünden darf. Und es ist immer eine große Freude, weil mich so eine Vorbereitung auf eine Predigt ganz tief in Gottes Wort hineinführt und das für mich dann wahrscheinlich noch viel wertvoller ist als für euch hoffentlich. Und es ist aber auch eine große Aufgabe, die Kraft und auch Hingabe verlangt, so eine Predigt. Und was aber vollkommene Hingabe ist, das zeigt uns das Kreuz, weil mit dem Blick auf das Kreuz erinnern wir uns daran, dass der Jesus aus Liebe für uns gestorben ist. Und wenn man sich das so überlegt, wenn der Sohn Gottes für mich gestorben ist, dann ist doch das Allermindeste, was ich dann tun kann, für ihn zu leben. Aber wie macht man das, für Gott leben? Habt ihr da schon mal nachgedacht? In Römer 12, Vers 1 finden wir dann Hinweis. Und wenn ihr die Bibelstelle aufschlagt, lasst einfach mal den Finger drin. Da werden wir heute noch mehrfach drauf zurückkommen. Also wenn man sich fragt, wie mache ich das für den Herrn leben, dann sagt Paulus in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Paulus fordert uns hier auf, unsere Leiber hinzugeben. Und das soll unser heutiges Thema sein, völlige Hingabe an Gott. Was meint ihr? Werden wir diesem Anspruch immer und überall gerecht und geben wir uns wirklich Gott in allem vollkommen hin? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir ist sicherlich noch Luft nach oben, aber das finde ich richtig schade, denn ein vernünftiger Dienst für Gott ist die völlige Hingabe unserer Leiber, so sagt es dieser Text. Für mich war das Thema Hingabe bisher eigentlich immer relativ verschwommen. Ich habe noch gar nie so intensiv darüber nachgedacht. Und darum dachte ich, es wäre vielleicht auch für euch lohnend und sinnvoll, wenn wir uns heute Morgen einfach mal damit beschäftigen und über drei Fragen nachdenken. Erstens, wie sah Hingabe im Alten Testament beim Volk Israel aus? Zweitens, was sagt Paulus über Hingabe heute? Und drittens, was bedeutet vollkommene Hingabe nun auch ganz konkret für dich persönlich? Der erste Punkt, Hingabe beim Volk Gottes. Schon im 4. Buch Mose finden wir Menschen, die sich ganz und gar für Gott hingegeben haben. Ist jetzt besser, oder? Ja, ich höre es jetzt plötzlich gar nichts mehr, aber passt, oder? Gut. Also, im 4. Buch Mose finden wir Menschen, die sich ganz für Gott hingegeben haben, und das waren die Naziräer. Das sind Menschen im Volk Israel, die sich für eine ganz bestimmte Zeit für Gott abgesondert hatten, um für ihn ganz und gar da zu sein. Und dazu muss man wissen, Gott hatte den Stamm Levi dazu eingeteilt, die Arbeit rund um die Stiftshütte zu verrichten und auch den Priestern zu dienen. Und zu diesem Stamm gehörte auch Aaron. Aber nur Aaron und dessen Söhne durften letztlich Priester werden und Opfer bringen. Aber es gab eben Ausnahmen. Und die finden wir im 4. Buch Mose, im Kapitel 6, in den Versen 1 bis 2. Dort lesen wir vom Gelübde der Naziräer. 4. Mose, Kapitel 6, 1 bis 2. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede du zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn jemand, ein Mann oder eine Frau, sich weiht, indem er das Gelübde eines Nasiers gelobt, um sich für den Herrn abzusondern. Es geht dann gleich weiter. Aber schon hier in dieser Einleitung sehen wir, es geht also um eine Sonderstellung. Jeder Israelit, egal ob Mann oder Frau, bekam hier die Möglichkeit, sich für Gott abzusondern und für Gott zu weihen. Und dazu brauchte man nicht dann zu einem bestimmten Stamm gehören oder gar zu einer bestimmten Familie. Das Einzige, was man brauchte, war der Herzensentschluss, sich für Gott ganz und gar und freiwillig zur Verfügung zu stellen. Und was musste man dann tun, wenn man sich für den Herrn weihte? Dazu lesen wir jetzt weiter im 4. Mose 6, jetzt in den Versen 4 bis 8. Dort heißt es, alle Tage seiner Absonderung soll er von allem, was vom Weinstock bereitet wird, von dem Kern bis zur Hülse, nicht essen. Alle Tage des Gelübdes seiner Absonderung soll kein Schermesser über sein Haupt gehen, bis die Tage erfüllt sind, die er sich für den Herrn absondern soll, soll er heilig sein. Er soll das Haar seines Hauptes frei wachsen lassen. Alle Tage, die er sich für den Herrn absondert, soll er zu keiner Leiche kommen. Wegen seines Vaters, wegen seiner Mutter, wegen seines Bruders, wegen seiner Schwester. Ihretwegen soll er sich nicht verunreinigen, wenn sie sterben. Denn die Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupt. Alle Tage seiner Absonderung ist er dem Herrn heilig. Hier werden also vier Bedingungen genannt, die ein Nasir erfüllen musste, wenn er so ein Gelübde ablegte. Erstens, von der Frucht des Weinstocks durfte er weder essen noch trinken, und da gab es keine Ausnahme, weder Kern noch Haut der Traube. Das bedeutet völlige Absonderung von der Welt. Zweitens durfte er sein Haar nicht schneiden. Das wachsende Haar soll seine Hingabe nach außen sichtbar machen, denn lange Haare waren damals ein Zeichen von Unterwürfigkeit, von Abhängigkeit oder Hingabe. Und drittens durften sie keine Leichen berühren. Schließlich, das wissen wir alle, ist der Tod der Lohn der Sünde, und die Berührung der Sünde verunreinigt und zerstört die Hingabe. Das gilt auch heute für uns wie damals. Und viertens, er ist dem Herrn alle Tage heilig. Ein Nasir war also für Gott abgesondert, und diese heilige Stellung dürfte auf gar keinen Fall unterbrochen werden, denn nur durch die konsequente Absonderung war es ihm möglich, ganz für Gott da zu sein. Und dann lesen wir weiter in diesem Text im Vers 13, wenn die Zeit seiner Weihe erfüllt ist, soll man ihn an den Eingang der Stiftshütte bringen. Und er soll den Mann seine Opfer darbringen. Nachdem er also das Gelübde bestanden hatte, wurde der Nasir zum Zelt der Zusammenkunft gebracht, dorthin, wo Gott wohnte. Jetzt endlich konnte er Gott also nahe sein. Ich denke, das ist so irgendwie auch wie bei unserer Bekehrung. Nach unserer Wiedergeburt dürfen wir auch dem Herrn nahe sein, aber wir stehen nicht am Eingang, nicht da draußen, sondern wir haben Zugang und können freimütig ins Heiligtum eintreten, wie wir das aus Hebräer 10, Vers 19 wissen. Und dann gibt es noch eine Parallele zu uns. Wenn ein Nasir dann in der Gegenwart Gottes ein Tieropfer brachte, dann war das ein Bild auf das spätere Opfer von Jesus Christus. Auch wir sollen heute Opfer bringen aus Dankbarkeit für dieses großartige Werk Christi am Kreuz. Dazu später noch mehr. Die Opfer damals waren eine Vorschau auf dieses Werk Christi. Das waren Brandopfer, Sündopfer, Friedensopfer und einige mehr. Und zusätzlich steht dann im Vers 18, der Nasiräer aber soll sein geweihtes Haupt scheren vor dem Eingang der Stiftshütte, und er soll sein geweihtes Haupt nehmen und es auf das Feuer legen, das unter dem Friedensopfer ist. Und das ist jetzt einmalig. Hier wird tatsächlich ein Teil des menschlichen Körpers auf dem Feuer geopfert. Und nicht nur symbolisch, wie wir das heute kennen. Und dann lesen wir im 4. Mose 6, Vers 20, wenn er alles bestanden und alles getan hatte, dürfte dann der Nasir Wein trinken. Und ich denke, das ist die dritte Parallele zu uns, denn Wein ist in der Bibel ein Zeichen von Freude. Und dieser Wein zeigt damit auch hin auf unsere Freude, die wir in der Ewigkeit beim Vater haben, dort, wo gar keine Sorgen mehr nötig sind, weil wir unseren Leib nicht mehr um uns haben. Da gibt es nur noch Grund zur Freude. Gut, soweit also der Blick ins Alte Testament und die Hingabe beim Volk Israel. Stellen wir uns jetzt einmal die zweite Frage, was sagt Paulus über Hingabe heute? Dazu lesen wir jetzt wieder in dem heutigen Text, den wir vorher schon mal begonnen haben, im Römer 12, nun die Verse 1 und 2. Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Dieser zweite Vers, er zeigt uns, wenn wir uns von der Welt absondern und auch vom Herrn verändern lassen, nur dann sind wir in der Lage, den Willen Gottes zu erkennen. Wir sehen, Absonderung ist also etwas ganz, ganz Wichtiges. Und was ist nun der Wille Gottes, den wir erkennen sollen? Das zeigt uns ein Stück weit der Vers 1. Hier werden wir nämlich aufgefordert, unseren Leib als ein lebendiges Schlachtopfer darzustellen. Irgendwie erinnert uns das ja an das Alte Testament, wo das Blut der Tiere zur Sühnung geopfert wurde. Im Neuen Testament dagegen ist von Opfer des Lobes, von materiellen Opfern, aber auch vom Opfer des Dienstes die Rede. Aber hier in diesem Text in Römer 1 geht es um etwas ganz, ganz anderes. Hier sollen wir nämlich uns selbst opfern. Wir sollen uns dem Herrn vollkommen ausliefern. Ich denke, jeder von uns kennt den Spruch, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Das soll uns sagen, wir verfolgen viele Dinge mit ganz großer Hingabe, mit ganzem Herzen, Ausbildung, Beruf, Freizeit, Hobbys. Doch wenn es um Hingabe an den geht, der uns gerettet hat, dann glauben wir oft mit weniger zurechtzukommen. Das möchte Paulus aber auf gar keinen Fall und so fordert er uns auf, uns selbst, ja unseren Leib zu opfern. Schließlich haben auch die meisten Aktivitäten mit unserem Körper zu tun. Mit unseren Füßen gehen wir gute oder schlechte Wege. Mit unserem Mund segnen oder fluchen wir. Mit den Händen können wir Gott, aber auch uns selbst dienen. Und daher will Gott, dass wir unseren Leib ihm zur Verfügung stellen. Aber bei diesem Leib geht es nicht nur um unseren Körper. Der Kontext zeigt uns, dass wir hier den ganzen Menschen sehen dürfen. Denn Geist, Seele und Körper bilden ja schließlich eine untrennbare Einheit. Was sich also im Inneren, im Geist abspielt, das wird dann durch unser Verhalten, durch unseren Körper nach außen sichtbar. Unser Leib soll allen zeigen, dass unser ganzes Leben für Gott geweiht ist. Die Botschaft ist also, Gott will dich ganz. Ein Beispiel soll das noch ein Stück weit deutlicher machen. In Apostelgeschichte 18 stand Paulus vor der Rückreise nach Antiochia. Aus Dankbarkeit, weil Gott ihn in dieser schweren Zeit in Korinth geführt und geleitet hatte, legte er wohl das Gelübde des Nasiers ab. Apostelgeschichte 18, Vers 18, dort sagt Paulus, Paulus aber blieb noch lange dort. Danach machte er einen Abschied mit den Brüdern und wollte nach Syrien segeln. Und mit ihm Priscilla und Aquila. Und er schor sein Haupt zu Nichera, denn er hatte ein Gelübde. Zunächst scheint mir wichtig, es geht hier nicht darum, dass wir auch heute noch solch ein Gelübde ablegen sollen. Sondern Paulus war in geistlicher Bedeutung ein Nasier. Bei kaum einem Christen kann man das so deutlich sehen wie bei ihm. Er hatte schließlich die irdischen Freude und Vorzüge für Dreck erachtet. Er hatte Tag und Nacht gearbeitet und dazu auch wirklich aktiv gebetet. Und er unterwarf sich in allem dem Willen Gottes und hielt sich von jeder Verunreinigung fern. Vollkommene Hingabe war für Paulus also nicht nur ein zeitlich begrenztes Gelübde, sondern das war für ihn sein Lebensstil. Armer Paulus, könnte man jetzt meinen, was ist trotz allem aus ihm geworden? Ein Wanderprediger, ohne festen Wohnsitz und immer wieder im Gefängnis. Aber was sagt Paulus selbst dazu? Er bedauert nichts. Im Gegenteil, er sagt, es hat sich gelohnt. Und es ist sogar wie ein Siegesschrei, wenn er in 2. Timotheus 4 in den Versen 7 bis 8 sagt, 2. Timotheus 4, 7 bis 8, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Am Ziel angekommen stellt Paulus also fest, dass er über den Glauben gewacht und ihn auch überall verteidigt hat. Von allem, was ihm der Herr anvertraute, hat er nichts verloren. Und jetzt bleibt ihm nur noch darauf zu warten, aus den Händen des Herrn dann einmal die Belohnung zu empfangen. Und dennoch ist Paulus nur ein sehr mangelhaftes Beispiel für vollkommene Hingabe. Letztlich gibt es nur einen vollkommenen Nasier, das ist Jesus Christus selbst. Er lebt, wenn man so will, völlig abgesondert vom Wein der Welt. Aber dann kam auch für ihn der Augenblick, wo er alles erfüllt hatte und durch seinen Tod am Kreuz dann zum Urheber für das ewige Leben wurde, das uns allen, auf uns alle wartet. Und jetzt wartet er mit Freude darauf, von seinem Volk angenommen zu werden. Er wartet darauf, den Wein der Freude auch mit dir zu genießen. Er wartet auf dich und auf deine Hingabe. Und damit kommen wir zur dritten Frage und vielleicht die wichtigste von diesen dreien. Was bedeutet nun vollkommene Hingabe für dich persönlich? Ich denke, zunächst musst du dir die Frage stellen, willst du ein Nasier sein? Und dabei geht es nicht um ein einmaliges Ja sagen, sondern es geht darum, dass ich mich dem Herrn ganz und gar zur Verfügung stelle. Eine Aufforderung zu solch einer vollkommenen Hingabe finden wir in unserem heutigen Text. Wenn wir uns noch daran erinnern, Römer 12, Vers 1, da heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist also nicht nur eine Option, über die wir einmal nachdenken oder vielleicht auch diskutieren sollten, sondern das ist eine eindringliche Ermahnung. Hier geht es um deine, um meine Hingabe. Wir alle sollen ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer bringen. Und da geht es nicht um tote Opfergaben wie im Alten Testament, denn jetzt, wo der Herr Jesus in unserem Leben ist, geht es um ein ganz anderes Opfer. Es geht nicht mehr darum, etwas für Gott zu opfern, sondern es geht darum, dass wir uns Gott opfern, unser Leben. Und wie das aussehen soll, sagt uns dieser Text. Erstens, es soll lebendig sein. Wenn wir unser Leben opfern, dann sollen wir nicht für Jesus sterben, wie die Tiere damals, sondern wir sollen für ihn leben. Unser Leben soll ein fortwährendes Opfer sein, ein Leben voller Hingabe, lebendig für den Herrn. Zweitens, unser Opfer soll heilig sein. Wenn wir uns opfern, dann ist es immer ein heiliges Opfer, weil wir nach unserer Bekehrung ja geheiligt sind. Das wissen wir aus Römer 1, Vers 7. Und drittens, unser Opfer soll Gott wohlgefällig sein, ein Leben, das dem Vater Freude macht. Und das gelingt, indem wir unser Leiber hingeben. Doch ich denke, da müssen wir unterscheiden zwischen konkreter Hingabe und völliger Hingabe. Konkret wird die Hingabe, wenn sie nicht in unserem Geist stecken bleibt. Hingabe muss konkret nach außen erkennbar werden und das gelingt eben nur durch unseren Leib. Dazu sagt Paulus in 1. Korinther 6, Vers 20, verherrlicht Gott in eurem Geist und mit eurem Leib. Das bedeutet, Gott möchte dich ganz. Er sagt, ich will, was du mit deinen Händen machst. Ich will das, was du mit deinen Füßen machst. Ich will, was du mit deinen Lippen und deinen Augen machst. Ich will, was du mit deinen Ohren machst. Ich will deine Sexualität. Ich will dich und dein gesamtes Verhalten vollkommen regieren. Natürlich gelingt uns das nicht so einfach. Veränderung beginnt ja immer im Denken und auch die Hingabe beginnt in unserem Geist. Aber sie soll eben nicht da stecken bleiben, sondern unsere Hingabe soll durch unseren Leib nach außen konkret sichtbar werden. Schaut einmal, es genügt also nicht, wenn wir das Evangelium einfach nur gut finden. Wir müssen unseren Leib auch schon dazu verwenden, die Menschen daraufhin anzusprechen. Es genügt auch nicht, am Sonntag warme Gefühle für den Herrn zu entwickeln, sondern das gilt auch im Alltag, zum Herrn Ja zu sagen. Ja, Herr, ich gehöre dir, nimm mich, nimm meinen Körper, ich will ganz und gar in deinen Dienst stellen. An der Arbeit, in der Freizeit, im Alltag, überall gehöre ich dir. Unser Körper soll also nach außen zeigen, dass der Herr wertvoller ist als jeder Besitz, den wir haben. Das heißt aber nun nicht, dass wir unseren Körper zur Schau stellen sollen, sondern konkrete Hingabe bedeutet, Gott hat dir einen Körper gegeben, damit du ihn auf den Altar legst. Nimm ihn, Herr, gebrauche ihn, mach damit, was du möchtest. Denn erst dann, wenn ich meinen Leib wirklich hingebe, erst dann wird meine Hingabe konkret und nach außen sichtbar. Und der zweite Aspekt neben konkreter Hingabe ist die völlige Hingabe. Das bedeutet, gib nicht nur einen Teil von dir, sondern gib dich ganz, gib dich mit Haut und Haar. So steht es in Römer 6, Vers 13. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und gebt all eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Hier sagt Paulus, du sollst nicht nur deinen Körper, sondern auch das, was dich ausmacht, dich selbst, deine Person, Jesus Christus, ganz zur Verfügung stellen. Du sollst dein Leib, dein Denken, deine Träume, deine Wünsche, dein ganzes Ich von Gott bestimmen lassen. Doch warum will uns das nicht gelingen? Ich denke, da muss ich mich fragen, habe ich eine Preisgrenze für Hingabe? Oder sage ich wirklich, Gott, nimm mich ganz hin? Wenn ich ehrlich bin, dann hatte ich sehr lange Zeit nach meiner Bekehrung wirklich Angst davor, mein Leben in Gottes Hände zu geben. Ich hatte Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und da durfte ich aber dann im Laufe der Jahre lernen, dem Herrn immer mehr und immer tiefer zu vertrauen. Und bei all diesen Lektionen waren und sind mir Ängste, Sorgen und Not immer eine ganz, ganz große Hilfe. Denn immer dann, wenn ich wirklich verzweifelt war, nicht mehr weiter wusste, immer dann durfte ich erleben, dass der Herr jeden einzelnen Schritt mit mir geht und dass er immer hilfreich zur Seite ist. Und ich durfte auch erleben, dass Gott gnädig ist und dass es dann auch immer möglich ist, neu mit ihm anzufangen. Und auch mit dieser Predigt stellt er mir erneut die Frage, bist du wirklich bereit, dich für mich ganz und gar hinzugeben? Und es ist sehr beeindruckend, wenn man so auf sein Leben zurücksieht und erkennt, wie oft und wie nahe einem Gott immer dann ist, wenn wir ihn nötig haben. Aber das zeigt mir auch, Hingabe ist ausbaufähig. Gott will, dass du alle Bereiche in deinem Leben in seine Hand gibst. Bist du bereit dazu? Bist du bereit, mit dem Herrn alles zu wagen? Oder gibt es da noch einen Punkt, wo du sagst, boah, das ist mir jetzt zu viel. Da gehe ich nicht mehr mit. Denk daran, Gott will dich ganz. Er will deine Zeit, nicht nur deine Freizeit, deine ganze Zeit. Er will deinen Besitz, deine Wünsche, deine Beziehungen, deine Träume. Er will deine Ziele, ja deine ganze Lebensplanung. Und damit wird deutlich, Hingabe ist richtig radikal. Und sie lädt dich dazu ein, für dich zu sterben. Ja, wie soll denn das gehen, für mich sterben? Dazu gibt es ein schönes Beispiel, ist nicht von mir, aber ist trotzdem sehr eindrucksvoll, darum will ich das zeigen. Stell dir vor, du hast so ein leeres, weißes Blatt Papier. Und dann setzt du ganz unten deine Unterschrift drauf. Und dann sagst du zu Gott, schreib du jetzt drauf, was du willst. Ich bin einverstanden. Du hast mein Ja. Egal, was du hier schreibst, ich will dir folgen. Vielleicht denkst du jetzt, boah, das ist mir aber zu krass. Das schaffe ich nicht. Mir ging es jedenfalls so. Als ich diese Predigt vorbereitet hatte, da dachte ich, das ist mir zu groß. Und einen Moment lang wollte ich dieses Thema Hingabe zur Seite legen und mich um eine andere Predigt bemühen. Doch dann wurde ich auf ein Wort aufmerksam, das mich ermutigt hat, weiterzumachen. Und das war das Wort nun. Wir finden dieses unscheinbare Wort in unserem heutigen Text in Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder. Dieses kleine Wort nun ist die Schlussfolgerung aus all dem, was zuvor gesagt wurde. Und das bedeutet, diese Aufforderung zur Hingabe, sie steht nicht einfach so da im luftleeren Raum, sondern sie ist die Folge aus dem, was Paulus 11 Kapitel vorher alles zu uns gesagt hat. In diesen ersten 11 Kapiteln des Römerbriefs macht Paulus uns nämlich deutlich, Gott ist immer und überall an unserer Seite. Mehr noch, er beschreibt sehr, sehr eindrucksvoll, dass Gott uns schon alles gegeben hat. Wenn wir das begreifen, dann wird das Evangelium zur Motivation und zur Hilfe auch für unsere Hingabe. Paulus beschreibt das in unserem heutigen Vers mit den Worten, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Hat jemand die Elberfelder Übersetzung? Römer 12, Vers 1, dort heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, nicht durch die Barmherzigkeit, sondern durch die Erbarmungen. Ich finde das sehr interessant, denn dieses Wort Erbarmungen, das gibt es im Duden überhaupt gar nicht. Dort finden wir nämlich nur die Einzahl Erbarmung. Die Mehrzahl Erbarmungen kommt also in der deutschen Sprache offiziell gar nicht vor. Doch erst diese Mehrzahl zeigt uns die wirkliche Größe der Gnade Gottes. Ist das nicht wirklich wunderbar? Gottes Erbarmungen sprengen nicht nur unsere Grammatik, sondern sie gehen auch weit über das hinaus, was wir verstehen und begreifen können. Und dennoch zeigen sie uns die Tiefe und die Herrlichkeit und der Gnade Gottes. Fragt ihr euch denn jetzt nicht auch, was gehört denn alles zu diesen Erbarmungen Gottes? Ein Beispiel finden wir im ersten Teil des Römerbriefs, nämlich in Römer 3, in den Versen 21 bis 24. Römer 3, 21 bis 24. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Liebe Geschwister, das gilt für uns alle. Wir alle waren völlig verloren in unseren Sünden. Wir alle waren getrennt von Gott, ohne jede Hoffnung. Wir wussten nicht, wie wir diesem Gott auch nur irgendwie gerecht werden sollten. Wir waren tot. Und dann sendet Gott einen, der uns rettet, den Herrn Jesus, der am Kreuz für unsere Schuld stirbt. Verstehen wir? Das gehört zu den Erbarmungen Gottes. Im ersten Teil des Römerbriefs finden wir noch ganz viele Hinweise auf die Erbarmungen Gottes. Und damit wir heute Morgen wenigstens eine Ahnung davon bekommen, wie groß und wie gewaltig die Liebe Gottes ist, will ich noch einige dieser Erbarmungen nur stichwortartig nennen. Für mehr fehlt uns die Zeit. Im Römerbrief in den Kapiteln 5 bis 8 können wir darin forschen. Vielleicht könnt ihr das auch zu Hause mal noch vertiefen. Im Kapitel 5 finden wir Hinweise, dass wir Frieden mit Gott haben, wenn wir an ihn glauben. Wir finden Hinweise, dass wir Zugang zur Gnade haben, in der wir stehen, und dass die Liebe Gottes auch uns Sündern gilt. Im Kapitel 6 finden wir Hinweise zu unserer neuen Identität, für unser ewiges Leben. Im Kapitel 7 geht es um Hilfen bei unserem ständigen Versagen. Im Kapitel 8 erfahren wir vom Heiligen Geist, der uns zur Nachfolge befähigt und immer und überall in der Not auch uns zur Seite steht. Und wir erfahren davon, dass Gott uns von den Angriffen Satans verteidigt und Christus für uns eintritt. Das sind nur einige der Erbarmungen Gottes, die wir in diesem Römerbrief finden, aber sie zeigen uns schon, wie groß und gewaltig die Liebe und die Gnade Gottes ist. Wir dürfen hier lernen, wenn Gott verlangt, dass wir unserem Leib ihm opfern sollen, dann geht seine Gnade diesem Anspruch weit voraus. Denn bereits bei unserer Bekehrung hat er uns vergeben und als heilig angenommen. Stell dir das einfach einmal bildhaft vor, dann wird es leichter zu verstehen. Stell dir vor, Gott hat dir vergeben. Und jetzt trägt und hält er dich mit seinen allmächtigen Armen. Aus dieser liebevollen Umarmung Gottes wächst dann letztlich deine Motivation, ihm alles zu geben. Deine Hingabe ist also die Antwort darauf, dass Gott dich umarmt und trägt. Oder anders gesagt, wenn die Power für unsere Hingabe kommt aus der Liebe zum Herrn Jesus, der uns bereits alles gegeben hat. Will man das auf den Punkt bringen? Was uns zur Hingabe motiviert, ist also keine Sache und auch keine Ideologie. Was uns zur Hingabe motiviert, ist eine Person, ist Jesus Christus, der sein Leben für uns gab. Paulus beschreibt das in Galater 2, Vers 20, wo er sagt, und nicht mehr lebe ich, mein Ich ist ja gestorben, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Begreifst du? Wenn Gott für dich gestorben ist, dann kann für dich kein Opfer zu groß sein. Niemand liebt dich so sehr wie der Herr Jesus. Niemand hat jemals so Großes getan für dich. Niemand hat so gute Absichten für dein Leben. Vertrauen wir ihm. Aber damit immer noch nicht genug. Es fehlt noch etwas. Die Vernunft. Wir lesen nochmals in den heutigen Text, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Und jetzt kommt's, was euer vernünftiger Dienst ist. Sich selbst als Opfer zu geben ist also ein Dienst für Gott, ein Dienst, den Gott von uns erwartet. Und damit es gelingt, ist Vernunft nötig. Ich muss meinen Verstand einsetzen und eine vernünftige Entscheidung treffen. Ja, und was ist vernünftig? Dazu hat einmal jemand gesagt, vernünftig ist es, etwas herzugeben, was man ohnehin nicht behalten kann, um dafür etwas zu gewinnen, was man nie mehr verlieren wird. Wir sollen also loslassen, was unnütz ist, um dafür etwas zu gewinnen, was das Wertvollste ist, was wir haben können. Konkret heißt das, ich soll mich Gott vollkommen hingeben, auch dann und gerade dann, wenn es mir schwer fällt. Und warum tun wir uns schwer? Ich denke, weil unsere Ängste und unsere Gedanken oft nicht vernünftig und klar sind. Sie werden von unseren Feinden getrübt. Jeder Christ hat mindestens 3 Feinde, den Teufel als einen Widersacher, der uns mit unseren eigenen Begierden reizt und lockt, das sündige Fleisch als einen Feind, den wir ständig in uns tragen, und schließlich die Welt, die uns mit ungläubigen Menschen und sündigem Zeitgeist umgibt. Diese 3 Feinde kooperieren miteinander, um uns zu schaden. Und inmitten dieser Feinde befürchten wir dann, Gott könnte mir etwas wegnehmen, was mir so wichtig ist. Oder Gott könnte mich vielleicht ans Ende der Welt schicken, wo ich gar nicht hin möchte. Solche oder ähnliche Gedanken, solche Ängste und Lügen sind es, die uns abhalten. Und da sollten wir doch eher auf das hören, was Gott uns durch Paulus hier in diesem Text sagen will. In Römer 8, Vers 32 möchte er uns nämlich die Angst nehmen. Römer 8, Vers 32. Dort heißt es, er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Verstehen wir, wenn Gott das Allerbeste, was er hat, für dich gegeben hat, aus Liebe, glaubst du dann wirklich, er würde dir dann etwas vorenthalten, was gut für dich ist? Ja, ist nicht auch die Not gut für dich? Wenn ich das begreife, dann ist es doch nur vernünftig zu sagen, Herr, nimm mich, ich gebe mich dir ganz hin, als ein Opfer, das dir gefällt. Ja, liebe Geschwister, damit wir jetzt nicht nach Hause gehen und gleich all das wieder vergessen, was wir gehört haben, will ich jetzt am Ende noch 2 ganz praktische Hinweise geben, die ihr vielleicht mit in die Woche nehmen könnt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch vielleicht euch viel länger noch nützlich sein. Der erste Hinweis, den finden wir in Jakobus 1, Vers 21. Dort heißt es, Jakobus 1, Vers 21, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Was mir hier auffällt ist, wenn Jakobus sagt, legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit ab, dann sollen wir dafür aber nicht die Sündlosigkeit anziehen. Da würden wir ohnehin nur scheitern. Sondern wir sollen bereitwillig das Wort Gottes in uns aufnehmen. Wir sollen also Schmutz und Bosheit gegen das Wort Gottes eintauschen. Wenn wir also das wahre Wort Gottes studieren und es in Hingabe auch danach handeln, dann werden wir glückselig in all unserem Tun. In vollkommener Weise siehst du das im Leben des Herrn Jesus. Im Psalm 40, Vers 9a lesen wir, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist was? Ist meine Lust. Er hat sich dem Vater also mit Lust und Freude hingegeben. Und das führt uns jetzt zu dem zweiten Tipp, den ihr vielleicht mitnehmen sollt. Stellt euch vor, wenn ich zu einem Kind sage, iss diese Schokolade, dann wird es das wohl sicherlich mit Freude tun. Schließlich ist es ja genau das, was es ohnehin tun möchte. Verstehen wir? Das zeigt uns, wie das geht. Wenn du nämlich aus Liebe gehorchst und damit die Dinge tust, die du wegen deiner neuen Natur sowieso gerne tust, dann wird der Wille Gottes zum Schokoladeessen. Zur größten Befriedigung. Wenn du den Willen Gottes also mit Lust und Freude tust, wird die Hingabe nicht mehr zur Last, sondern sie wird dich glückselig machen. Spätestens jetzt ist doch klar, warum vollkommene Hingabe für uns alle so wichtig ist. Denn wenn es dir gelingt, Gottes Willen so vollkommen anzunehmen, dass sein Wille zu deinem Willen wird, dann ist der Wille Gottes die Schokolade, nämlich genau das, was du sowieso tun willst. Dann ist völlige Hingabe keine Last, sondern Freude und Glückseligkeit. Und weil Gott möchte, dass auch du glückselig lebst und glückselig bist, lädt er dich auch heute Morgen dazu ein, deinen Willen mit seinem Willen einzutauschen und dann in vollkommener Hingabe wirklich glückselig zu leben. Darf ich fragen, willst du das? Ich möchte noch beten. Geliebter Jesus, am Kreuz erkennen wir das Ausmaß und die Größe deiner Liebe. Eine Liebe, die uns dazu einlädt, auch dich zu lieben und dir dann in allem, was geschieht, auch vollkommen zu vertrauen. Und daher bitten wir dich, Herr, hilf uns doch bitte dabei, dass dein Wille zu unserem Willen werden kann. Denn so wird es gelingen, all das aufzugeben, was uns daran hindert, dir mit wirklicher Freude und völliger Hingabe nachzufolgen. Wir danken dir, Herr, dass du uns siehst, dass du uns hörst und uns hilfst. Wir wollen dich loben und ehren in Ewigkeit. Amen.